Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Sanftmut oder der Mut, sanft zu sein. Heute ein eher ungebräuchliches Wort. Man spricht vielleicht mal von einem sanften Höhenzug oder auch von einer sanften Brise. Aber sanft, wer möchte schon gerne sanft sein? Das hört sich so ein bisschen an nach Softie, weichlich, ohne Rückgrat. Als ich das mal bei einer der Frauenfreizeiten gefragt habe, was haben Sie denn für eine Assoziation bei sanft, hat eine Schwäbin sofort gesagt, a Lolle. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagen kann, aber a Lolle ist so. Also lommelig, nicht tough, nicht stark, Sanftmut. Wir hatten ja immer diese verschiedenen Kleider, deshalb sind Sie hier auch noch in Lydias Boutique mit den verschiedenen Kleidern. Und so als Kleid hatte ich dann vor Augen so ein fließendes, anschmiegsames Kleid, aber mit einem Gürtel. Sanftmut, ein Mut, sanft und milde zu sein. Jemand sagt auch mal, Sanftmut ist Stärke, die sich beugen kann. Oder Verzicht auf Aggression. Und noch jemand hat dieses Bild gebraucht, Sanftmut ist gezügelte Kraft. Der hatte so einen Rennpferd-Jockey vor Augen, der das Pferd führt. Ein temperamentvolles Rennpferd, aber gezügelte Kraft. Sanftmut, etwas Sanftes, eine sanfte Brise, die zwar zum Segeln hilft, aber nicht als Orkan das Schiff versenkt. Sanftmütig. Also ich würde am liebsten ja jetzt eine Umfrage hier machen, ja. Kann bedeuten, diskutieren, ohne heftig zu werden. Die rechte Haltung in einer Auseinandersetzung haben. Die Fähigkeit, die eigene Kraft gezielt einzusetzen, die etwas bewirkt, dass sie was Gutes bewirkt. Wenn man das Gegenteil von Sanftmut nimmt, das frage ich Sie jetzt einfach doch, was wäre denn das Gegenteil von Sanftmut? Aggression, Jähzorn, Aufbrausen, Hartherzigkeit, Härte. Ja. Ganz gute Herausforderung, gell? Sanftmut, sanftmütig zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie denken, dass das eine Anweisung in der Bibel ist, sanftmütig zu leben. Wie reagieren wir denn, wenn wir missverstanden werden, wenn wir angegriffen werden, wenn uns falsche Motive unterstellt werden, bei Vorwürfen, bei Verletzungen? Wir sind ja sehr unterschiedlich und wir reagieren auch sehr unterschiedlich. Der eine schlägt eben tatsächlich zurück, wird laut, äußert verletzende Worte. Der andere schwört Rache. Oder man beißt die Zähne zusammen und man spürt dem anderen diese Anspannung ab an, auch wenn er schweigt. Oder man ist beleidigt. Oder man zieht sich zurück. Also es gibt ja die ganze Bandbreite, wie man reagieren kann. Bei Angriffen, bei Verletzungen, da kommt raus, was in uns drin steckt. Kennen Sie das auch? Solange alle lieb und freundlich zu uns sind, sind wir auch lieb und freundlich. Wenn wir angegriffen werden, dann kommt da plötzlich das raus, was vielleicht ganz unten drunter verborgen war. Ich habe mal dieses schöne Bild gehört von einer wunderbaren Weinflasche. Und dann hat man diese Weinflasche angetippt und sie fiel ein bisschen um. Und plötzlich hat man gemerkt, es war gar nicht Wein. Können Sie es lesen? Da steht Essig. Bei Angriffen kommt raus, was in uns drin ist. Wir wissen, dass unser Herr Jesus durch und durch sanftmütig war. Nicht softy, aber sanftmütig. Beim Einzug nach Jerusalem, da schreibt Matthäus, dein König kommt zu dir sanftmütig. Er reitet auf einem Esel, nicht auf einem Schlachtross. Und Jesus sagt einmal von sich selber, lernt von mir, ich bin sanftmütig. Sanftmut ist das Merkmal seiner Herrschaft, das Merkmal der Herrschaft des Messias. Jesus, der Sanftmütige, verteidigte sich nicht, wenn er ungerecht angegriffen wurde. Und wie viel Unrecht hat er erlitten? Er schlug nicht brutal zu, wenn die Menschen brutal gegen ihn waren. Er erlaubte seinen Jüngern auch nicht, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, als man ihn abgelehnt hat. Und dann ganz besonders deutlich wird das ja in dieser Zeit des Prozesses der Hinrichtung. Da schweigt Jesus oft. Freilich, ich sage jetzt auch an der Stelle nochmal, das ist ein bisschen in Klammern, aber ich finde es ganz spannend. Jesus lässt sich in diesem Prozess nicht alles gefallen. Und ich bitte Sie, dass Sie den Satz auch hören. Sanftmut heißt nicht, ich muss mir immer alles gefallen lassen. Als nämlich der hohe Priester Jesus auf seine Lehre anspricht, sagt Jesus, ich war den ganzen, war immer im Tempel. Fragt doch die, die mich gehört haben. Und dann liest man in Johannes 18, als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, sollst du dem hohen Priester so antworten? Und jetzt kommt eine hochinteressante Antwort von Jesus. Jesus sagt, habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und trotzdem, und obwohl er 12 Legionen Engel hätte herbeiholen können, lässt er sich an dieses Kreuz schlagen. Und wird dadurch zum Sieger. Jesus, ich habe es mal für mich so zusammengefasst, Jesus war sanft, wenn es um ihn selber und sein eigenes Recht ging. Aber er war überaus eindeutig, wenn es um Gottes Ehre und die Wahrheit ging. Ich erinnere Sie an die Tempelreinigung. Sanfter Mut, beides. Und nun sagt unser Herr Jesus, Matthäus 5, Vers 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, bitte. Das geht nur deshalb, weil die Sanftmütigen Menschen sind, die auf Gott vertrauen, die ihre Sache Gott anvertrauen, die sagen und wissen, der Herr wird für mich streiten und darum darf ich stille sein. Deshalb steht da diese Stelle aus 2. Mose 14, 14 dabei. Oder ähnlich heißt es in Psalm 37, da heißt es nämlich mal, entrüste dich nicht, sondern befehl dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen. Dann kannst du sanftmütig sein. Und auch bei uns heißt es aber nicht, sanftmütig alles immer durchgehen lassen. Sanftmütig heißt nicht, die Augen zudrücken, auch vor den Fehlern eines anderen. Und das ist die Stelle in Galater 6. Da schreibt Paulus ganz klar, und wenn du merkst, dass einer in eurer Gemeinde einen Fehler begeht, dann weist ihn zurecht, aber nicht, sondern mit einem sanftmütigen Geist. Behutsam, vorsichtig, dass es der andere hören kann. Wir brauchen unglaublich viel Hilfe, damit wir unterscheiden können, wo soll ich sanft sein und wo muss ich auch deutlich sein. Deutlich sanft sein. Wir brauchen es von Jesus zu lernen. Wir brauchen dazu die Leitung durch den Heiligen Geist. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, bevor wir uns dann dieser Abigail zuwenden. Sanftmut ist keine Verhaltensweise, die ich mir antrainiert habe. So könnte man es nämlich missverstehen und denken, ich werde jetzt immer sanft sein. Und ich werde das üben. So lange üben, bis ich es kann. Es ist keine antrainierte Verhaltensweise. Sanftmut ist auch keine Charaktereigenschaft. Es gibt nämlich tatsächlich Menschen, wahrscheinlich auch hier unter uns, denen fällt das leichter, sanftmütig zu sein. Und andere sind eher so. Es ist keine Charaktereigenschaft, sondern es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, ein Merkmal der Erlösung, ein Merkmal für erlöste Leute. Ich habe Ihnen deshalb nochmal diesen Vers hingeschrieben. Paulus spricht hier nämlich ganz spezielle Leute an. Er sagt, ihr seid doch Auserwählte Gottes. Ihr habt eine unglaubliche Würde bei Gott. Gott will dich auserwählt in Christus. Ihr seid Heilige. Und Heilige sind Leute, die Gott gehören. Du darfst Eigentum Gottes sein. Das ist die Basis, auf der du lebst. Das ist der Grund, warum du sanftmütig sein kannst. Du hast doch einen, der dich gewählt hat, zu dem du gehören darfst und der dich so sehr liebt, dass er für dich gestorben ist. Deshalb kannst du sanftmütig sein. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern als eine Frucht des Heiligen Geistes. Das steht in Galater 5, Vers 23. Die Frucht des Geistes ist Sanftmut. Und ich möchte das noch mal ganz kurz ein bisschen konkretisieren, was das bedeutet. Das heißt ja, Jesus lebt in mir. Oder ich kann eben auch sagen, der Heilige Geist ist in mir, wenn ich zu Jesus gehöre. Jesus in mir ist sanftmütig. Er kann gar nicht anders. Unser Problem ist nur, dass wir ihm immer wieder dazwischen pfuschen und es selber versuchen. Und dann geht es daneben. Aber wenn wir sagen, Herr Jesus, jetzt diesem Menschen gegenüber, sei du durch mich bitte sanftmütig, diesem Menschen gegenüber, weil mich regt der nur auf. Also sie ja vielleicht nicht, aber zu sagen, Herr, jetzt bist bitte du dran. Und das ist etwas, was wir üben müssen. Wir hatten es heute Morgen beim Frühstück davon. Das ist etwas, was wir wirklich trainieren müssen. Uns immer und immer wieder neu ins Bewusstsein holen dürfen. Herr, jetzt bist du dran. Und jetzt kommt die praktische Ausführung. Ich habe über dieses Kapitel drei Überschriften. Ein Mann sieht rot, ein unverschämter Ehemann. Eine Frau hat Mut, und zwar den Mut, sanft zu sein, und Gott macht es gut. Ein Mann sieht rot. Wer war dieser Nabal? Wir haben gelesen, er lebte in der judäischen Wüste. Sein Name Nabal heißt eigentlich übersetzt Narr oder Tor. Jetzt ist ein Narr in der Bibel nicht nur einer, der mental etwas zurückgeblieben ist, nicht nur einer, der dumm ist. Ein Narr in der Bibel ist einer, der ohne Gott lebt, ein Gottloser. Die Narren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Er kann hochintelligent sein und trotzdem ein Narr. Ein Mann, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, jähzornig, überheblich, großspurig. Und weiter hinten in dem Kapitel lesen wir dann auch, er trinkt übermäßig, sodass er sinnlos betrunken ist. Einer, der nicht nach Gott fragt. In unserem Vers, den wir lasen, heißt es, er ist roh und boshaft, also hart, gewalttätig, grausam, bösartig. Das Gegenteil zur Sanftmut. Wenn man Nabal anschaut, dann kann man ein Stück davon erkennen, was die Sünde aus einem Menschen macht. Außerdem ist Nabal sehr reich und sehr geizig, beides. Er hat gerade Schafschur. Das ist so, wie wenn der Ackerbauer Ernte einfährt, so ist das bei ihm die Schafschur, den Gewinn einbringen, was das Jahr so bringt. Und bei der Schafschur, da war das üblich, ein Festmahl zu veranstalten und einfach die Ernte zu feiern, sich zu freuen miteinander. David, der mit seinen 600 Männern in der Wüste ist, ist auf Hilfe angewiesen. Sie haben vielleicht vorhin beim Lesen gehört, die Leute Davids kommen zurückhaltend, höflich, bitten. Und sie bitten nichts Unverschämtes, sondern sie bitten was Normales. Davids Leute hatten die Hirten Nabals beschützt. Und nun kommt diese unverschämte, spöttische und überhebliche Antwort von Nabal. Wer ist schon David? Man hat schon von vielen Knechten gehört, die ihren Herren weggelaufen sind. Nabal macht den Gesalbten Gottes verächtlich. Er greift damit eigentlich Gott an. Verachtung tut sehr weh. Ich erinnere mich immer noch mit Trauer an einen Referenten, der erzählt hat, wie er als Kind eine Gaumenspalte hatte und gehänselt wurde. Und auch sein Bruder dann zu den anderen sagte, was kann ich dafür, dass der Depp so aussieht? Furchtbar, ja. Überheblich und spöttisch. Eigentlich treffen diese Worte Gott. Und wie reagiert jetzt David? Jetzt gibt es tatsächlich noch einen zweiten Mann, der rot sieht. In Vers 22, 21 und 22 lässt David uns teilhaben, was er dachte in diesem Augenblick. Nun habe ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, sodass nichts vermisst wurde von allem, was er hat. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott, tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist, von allem, was er hat. Da merken Sie, was für ein unglaublicher Zorn in David steckt. Und jetzt müssen wir uns noch mal klar machen, kurz zuvor hatte Saul David ja, Saul verfolgte David ja, und David hätte die Möglichkeit gehabt, Saul zu töten. Und er kann dieser Versuchung widerstehen, diesem Zorn widerstehen. Und jetzt kommt ein kleiner Nadelstich, was Winziges. Und er flippt völlig aus. Und ich glaube, so geht es uns manchmal auch. Bei den großen Dingen sind wir manchmal besser gerüstet als bei den täglichen Nadelstichen. David verliert die Selbstbeherrschung und er macht sich auf den Weg mit einem Tross. Die nächsten Bilder sind nicht ganz ernst zu nehmen. Eine Frau hat Mut. Sie hat den Mut, sanft zu sein. Was erfahren wir von Abigail? Ihr Name bedeutet Jubel des Vaters. Sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Also nicht nur hübsch geschminkt und gestylt, sondern ein Mensch mit Takt, mit Klugheit, mit Feinfühligkeit, geschickt im Umgang mit Menschen. Und sie war Vertrauensperson ihrer Knechte. Vers 14, ich lese da jetzt immer wieder von diesen Versen. Aber der Abigail Nabals Frau sagte es einer von den Leuten und sprach, David hat Boten gesandt, um uns zu grüßen und die Knechte Davids haben uns behütet. Bedenke, aber Nabal hat sie angeschrien. Bedenke nun, Vers 17, und sieh zu, was du tust, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er ist aber ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt. Sagt ein Knecht über seinen Herrn zur Ehefrau. Und was tut Abigail? Sie bläst nicht ins gleiche Horn. Sie hätte allen Grund. Sie schweigt dazu. Aber sie hört, was der Knecht sagt und sie reagiert und handelt. Man fragt sich ja schon, wie mag die Ehe zwischen diesen beiden Menschen zustande gekommen sein, die so verschieden waren. War es der Reichtum? Wir wissen es nicht. Abigail schimpft nicht über ihren Mann, obwohl sie sicher oft seine Torheit ausbügeln musste. Pastor Modersohn erzählt von einer Frau, die mit einem Alkoholiker verheiratet war und die gefragt wurde, wie hältst du das denn aus? Und sie antwortete, ich fange jeden Morgen neu mit ihm an. Abigail handelt sanftmütig und sensibel. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 zubereitete Schafe. Also nimm, was du zur Hand hast und gib uns da was davon. Und 5 Maß Röstkorn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud alles auf Esel. Und sagte zu ihren Leuten, geht voraus, ich komme hinterher. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Sie diskutiert nicht mit Nabal. Es wäre der völlig falsche Augenblick. Jetzt muss sie handeln. Sie handelt klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Vielleicht kennen Sie den Spruch, der durchaus ein allgemein alltagstauglicher Spruch ist. Man muss nicht alles sagen, was wahr ist. Aber alles, was man sagt, muss wahr sein. Es kann sein, dass ich eine Wahrheit zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht sagen kann, weil ich es dadurch nicht besser mache, sondern schlechter. Öl ins Feuer gieße. Das heißt nicht, dass ich Sie dazu ermutige, als Ehepartner einander anzulügen. aber dass wir Weisheit brauchen, wann wir was wie sagen können, dass es beim anderen auch wirklich hilft. Abigail ist sehr weise. Sie bringt viele Geschenke. Und diese Geschenke, die zeigen dem David auch, so viel bist du wert. So viele Eselladungen Essen bist du wert. Eine richtige Karawane. Geschenke zur Kontaktaufnahme können helfen. Und eine Einladung zum Essen auch. Wenn es irgendwo eine schwierige Konfliktsituation gibt, manchmal ist es gut, man kocht das Lieblingsessen des anderen und lädt ihn ein. Und dann heißt es da weiter, als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach, ach mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Sie fällt eilends vor David nieder, sie unterwirft sich. Das ist jetzt wirklich Stärke, die sich beugen kann. Und damit richtet sie die Ehre Davids wieder auf und macht klar, ich anerkenne dich als den Gesalbten Gottes. Aber sie tritt ihm auch sanftmütig in den Weg. Auf diesem Bild wird das so schön dargestellt. Sie fällt vor dem Pferd nieder. Weist den anderen zurecht, aber mit einem sanftmütigen Geist. Das tut Abigail. Sie hilft David zurecht. Wie tut sie es? Ich hatte gerade schon gesagt, sie versperrt ihm den Weg. Sie hindert ihn am Weiterrennen und Weiterrasen. Sie zwingt ihn fast zuzuhören. Und dann nimmt sie stellvertretend die Schuld auf sich. Sie sagt, ich war nicht da, ich habe es nicht mitgekriegt. Ich meine damit nicht, dass wir immer sagen müssen, ich bin schuld. Dabei ist es eindeutig der andere. Okay, das meine ich nicht. Aber manchmal hilft es zu sagen, es tut mir leid, dass es so gelaufen ist. In diesem Sinn eine Entschuldigung. Und dann gibt sie David in seinem Urteil über Nabal recht. Mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen, denn wie sein Name, so ist er. Er heißt Tor und Torheit ist bei ihm. Du hast recht, David. Sie redet das Unrecht nicht schön, aber sie beschwichtigt. Heute sagt man den Ball flach halten. David, es lohnt sich gar nicht, dass du dich über Nabal so ärgerst. Bewerte doch sein Urteil über dich nicht so hoch. Gottes Urteil über dich zählt. Und dann stellt sie David vor seinen Gott. Nun aber, mein Herr, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, der Herr Jahwe hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn David eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei Jahwe, bei dem Herrn, deinem Gott. Er wird dich schützen. Abigail stellt David vor seinen Herrn, er lebt. Und der Herr wird dich bewahren vor deinen Feinden. Er wird dich aber auch bewahren vor dir selber. Denn David ist in der Gefahr, Blutschuld auf sich zu laden und sich selber zu helfen. Also das ist ja ein ganz verräterisches Sätzchen, gell? Hilf dir selbst. Und manchmal sagt man dann noch dazu, und dann hilft dir Gott. Hoch kompliziert. muss man sehr vorsichtig bedenken, wo was wirklich dran ist. Gott wird für dich streiten. Gott ist dein Hirte. Das Bündlein der Lebendigen, das war so ein Säckchen, da hatten Hirten so viele Steine in einem Säckchen drin, wie sie Schafe in der Herde hatten. So wirst du geschützt sein im Bündlein der Lebendigen bei deinem Gott. Er gibt auf dich Acht. Der Herr wird für dich streiten. Deshalb kannst du still sein. Und dann spricht sie aber auch Davids Schuld ganz eindeutig an. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden, dein Leben lang. David, du bist drauf und dran, Böses zu tun. Das sagt sie eindeutig. Es ist nicht richtig, was du jetzt vorhast. Sie spricht ihn auf die Gefahr der Schuld an. Zorn und Selbsthilfe und Rache ist nicht recht in Gottes Augen. Werde doch nicht ein heilloser Mensch, so wie Nabal. David, stelle dich doch nicht auf eine Ebene mit ihm. Das ist das Gegenteil zur Sanftmut, wo wir um unser eigenes Recht kämpfen aus Angst, dass wir zu kurz kommen. Das Gegenteil von Sanftmut, wenn wir dreinschlagen, wenn wir zurückschlagen, wenn wir uns mit unserer eigenen Hand zu helfen versuchen. Und dann öffnet Abigail dem David noch einmal prophetisch eine ganz große Perspektive. Der Herr, das ist Vers 28a, der Herr Jahwe wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen. Du wirst König werden und ein beständiges Königtum haben. Das tritt ja dann ein, bis zu Jesus. Und dann fügt sie dazu, wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat, dann soll nichts Böses in deiner Vergangenheit sein. Gott wird seinen Plan mit dir durchführen. Gott wird dir Recht schaffen. Abigail zeigt dem David ein lohnenderes Ziel, als sich selber zu rächen, nämlich den Plan Gottes für sein Leben. David wird zum König, zum Fürsten erhoben werden. Und das nicht dadurch, dass er sich selber hilft. Weder dadurch, dass er Nabal tötet, noch dadurch, dass er Saul tötet. Sondern dass er wartet auf Gottes Zeit. Handle nicht so, dass du später beim Rückblick, wenn du König bist, denken musst, hätte ich das nur nicht getan. Hätte ich nur diese Schuld nicht auf mich geladen. Manches müssen wir in Gottes Hand lassen. Auch manches Unrecht loslassen in Gottes Hand und warten, bis er handelt. Ich glaube übrigens, dass Abigail manches Unrecht, das sie erlitten hatte, in Gottes Hand lassen musste in dieser Ehe. So hilft sie David mit sanftmütigen Worten zurecht. Dieses schöne deutsche Wort, sie besänftigt ihn. Und sie stärkt seine Hand in Gott. Sie kennen dieses schöne Wort aus den Sprüchen, eine linde Antwort stillt den Zorn. Jetzt kommt es noch ganz kurz, Gott macht es gut. Der Abschluss dieser Geschichte, Gott macht es gut. Er macht es gut für David. David, das ist Vers 32 und 33, sagt, gelobt sei der Herr, der dich heute mir entgegengesandt hat. Gelobt sei deine Klugheit und seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Gott sei Dank, hast du, Herr, mir diesen Menschen in den Weg geschickt, der mich davon zurückgehalten hat, jetzt einen großen Fehler zu begehen. David hört in den Worten Abigails Gott selber mit sich reden und Gott bewahrt ihn vor voreiligem Handeln. Gottes Eingreifen verändert Davids Herz. Gott macht es gut für David. Und er macht es dann auch tatsächlich gut für Abigail. Gott sorgt, und das ist schon auch sehr hart, sorgt durch ein Gericht an Nabal dafür, dass diese Ehe endet. Als Abigail zurückkehrt, ist ihr Mann stockbetrunken, und als er wieder nüchtern ist, erzählt sie, was war. Und dann liest man, da erstarb sein Herz in seinem Leib und er wurde wie ein Stein. Er hatte einen Schlaganfall, eindeutig. Und nach 10 Tagen starb er. Und David nahm dann Abigail unter seinen Schutz. Zu diesem Thema könnte man jetzt sicher noch vieles sagen, das tue ich nicht, aber ich bin überzeugt, dass Gott auch dadurch für Abigail gesorgt hat. Gott macht es gut. Ein Mann sieht rot, Frauen manchmal auch. Eine Frau zeigt Mut, Männer manchmal auch, den Mut, sanft zu sein. Aber vor allem Gott macht es gut. Es kann uns nichts geschehen, als was er hat ersehen und was uns heilsam ist. Wir beten. Herr Jesus, danke für dein gutes Wort. Danke, dass du selber der Sanftmütigste bist, dass deine Herrschaft sanftmütig ist. Und Herr, du weißt, wo wir Schwierigkeiten haben, gerade auch im Miteinander, in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, so zu reagieren, wie es dir entspricht. Bitte schenk uns diese Erinnerung, dass du in uns durch deinen Heiligen Geist das kannst. Bitte segne deine Kinder, die heute arbeiten müssen. Lass sie Zeugen sein in all diesen helfenden Berufen. Bitte, Herr, segne du auch deine Leute in der Verantwortung, in der Politik und in der Wirtschaft, auch in unserem Land, dass sie deine Zeugen sein können. Wir möchten dich auch immer wieder bitten, dass du unsere Regierung weise machst im Umgang mit deinem Volk Israel. Und wir bitten dich für deine Leute dort in Israel, dass auch sie dein Licht in ihr Land und in ihre Situation hineintragen dürfen. Herr, du siehst unsere Geschwister, die auf dieser weiten Welt dein Wort weitersagen. Alle, die Missionare sind, und die vielleicht gar nicht viel Erfolge sehen. Stärke du sie heute, dass sie dranbleiben. Und wenn irgendwo einer, auch von deinen verfolgten Kindern, in der Gefahr steht, den Glauben aufzugeben, dem begegne in ganz besonderer Weise. Wir danken dir, Herr, dass du keines deiner Leute aus den Augen verlierst. Und wir kommen auch miteinander und bitten dich miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.